das, was die ersten Jünger und die Frauen, die Jesus begleiteten, in den Auferstehungserfahrungen erlebten, war für sie unbegreiflich. Die Begegnung mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen war für sie unvergleichlich zu allem anderen. Ja, es war unsagbar, was sie an Herrlichkeit, an Liebe im Angesicht des Gekreuzigten und Auferstandenen sahen. Aber derselbe Auferstandene, der so groß war, dass sie es vor lauter Freude gar nicht glauben konnten, wie Lukas so schön formuliert, da sie nicht glauben konnten vor Freude. Das ist der legitimste Auferstehungszweifel, den wir haben, dass wir es gar nicht glauben können vor lauter Freude. Der beauftragte sie nun, dass sie hingehen und verkündigen. Jetzt die spannende Frage. Wie soll ich das Unbegreifliche auf den Begriff bringen? Womit wollten die ersten Christen das Unvergleichliche der Christusoffenbarung vergleichen? Und wie soll man Unsagbares aussagen? Unsere Beredsamkeit, was das Evangelium angeht, ist nicht immer Zeugnis des Glaubens, sondern manchmal auch Indiz des Unglaubens. Wer Gott sieht, wie er ist, wer Christus sieht, wie er ist, kann auch zunächst einmal stumm werden, weil er unbeschreibliche Dinge sieht und unaussagbare Worte hört bei seinen Visionen. Und so haben wir es in den Erscheinungen und in den Visionen des Neuen wie Alten Testamentes ja immer wieder vorgegeben. Dieses Unaussprechliche des Christuszeugnisses ist nun dadurch gesteigert, dass wir es ja bei fast allen Verfassern des Neuen Testamentes, ich selber würde nur Lukas ausnehmen, bei fast allen Verfassern des Neuen Testamentes mit Judenchristen zu tun haben. Also Christen, die aus der alttestamentlich-jüdischen Tradition, aus ihrem jüdischen Bekenntnis herkommen. Als solche haben sie mit 5. Mose 6, Vers 4 von Kindesbeinen an und täglich bekannt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das heißt, für sie als Juden gab es nur einen Gott allein. Es gab keine anderen Götter neben ihm. Weder Persönlichkeiten, Autoritäten, die wir selbst zu Göttern machen, noch wollten sie andere, und wenn es der Satan ist oder Fremdgötter, auf derselben Ebene, auf demselben Thron wie Jahwe, den einen Gott der Väter, den einen Gott Israels, akzeptieren. Es war nicht strittig, dass es durchaus Dämonen und andere Herren zwischen Himmel und Unterwelt geben mag, aber sie wollten nur einen als ihren lebendigen Gott und Herrn anerkennen. Nun aber haben sie in Jesus durch sein irdisches Wirken, nun haben sie in Jesus, in Kreuz und Auferstehung, jemanden erkannt, der nicht ein Mensch war wie du und ich. Nicht ein Mensch wie du und ich, sondern unvergleichlich hat sich Gott in ihm offenbart. Jetzt bitteschön, wie sollten Juden, die diese einmalige Größe Jesu gesehen haben, ihn beschreiben, mit welchen Worten anderen Juden ihn vorstellen. Nun sind wir sehr beredt, indem wir sagen, und das ist diese andere Liste mit den Titeln, die vom Johannesevangelium her wir nachher ein wenig betrachten werden. Es gibt natürlich verschiedene Titel, die wir gebräuchlich haben im Alten Testament. Natürlich, und so hat auch Petrus bekannt, du bist der Christus, erfahren wir in Markus 8, 27. Du bist der Christus. Aber ist Christus zutreffend? Nun, Petrus wurde gleich von Jesus belehrt. Nicht, dass der Christustitel nicht zutreffend wäre und die jüdische Erwartung an den Messias, den Christus. Sie ist zutreffend, aber nicht hinreichend. Denn das, was in Jesus gekommen ist, ist etwas anderes, als Petrus mit seinem Christusbekenntnis gemeint hat. als Christus sagt, dass er dort nach Jerusalem geht, um am Kreuz für die vielen zu sterben und dass das genau Gottes Willen entspricht, dass es notwendig ist, versucht ihn Petrus abzuhalten und wird angesprochen mit Satan, Zerstörer, Verzweifler, geh weg von mir, geh hinter mich in die Nachfolge. Der Christustitel ist zutreffend, aber nicht hinreichend, um die Einmaligkeit Jesu Christi zu beschreiben. Wenn ich einen Juden frage, wer ist der Messias, wer ist der Christus, würde jeder Jude sagen, nun, das ist ein Mensch, den Gott ausersehen hat als Repräsentanten, um durch ihn in einmaliger Weise seine Herrschaft in der Welt durchzusetzen. Für einen Juden ist es ganz klar, der erwartete Christus ist ein Mensch. Dann gibt es aber doch in Daniel 7 diesen Menschensohn. Und Jesus selber hat offensichtlich von sich selber immer vom Menschensohn gesprochen. Denn in den Evangelien reden andere von ihm als dem Christus. Gott selbst vom Himmel her nennt ihn seinen Sohn. Jesus spricht von sich und seinem Auftrag immer vom Menschensohn, den wir als erstes greifen können in Daniel 7. Aber wenn ich einen Juden frage, gehört der Menschensohn auf die Seite Gottes oder auf die Seite der Menschen? Zögert er keinen Augenblick im Anschluss an das Schema Israel, an das höhere Israel aus Deuteronomium 6,4 zu sagen, natürlich ist der Menschensohn nicht Gott. Der Menschensohn ist nicht Gott nach jüdischem Verständnis, sondern ein Mensch, ein Menschengleicher, der erhöht wird zu Gott, um von ihm die Herrschaft übertragen zu bekommen. Und selbst wenn wir vom Gottessohn hören, bei Markus ja, in der Taufe in Markus 1 und in Markus 9 auf dem Berg der Verklärung, sogar unmittelbar von Gott gesprochen, der Himmel öffnet sich und Gott spricht unmittelbar. Wir mögen es gar nicht immer Bewusstsein haben und denken, dass das vielleicht in den Evangelien öfters vorkommt. Bei den Synoptikern Matthäus, Markus, Lukas ist es nur an diesen beiden Stellen, dass also Gott selbst vom Himmel her unmittelbar sich identifiziert mit seinem Sohn und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören, mehr als Mose und Elia, so auf dem Berg der Verklärung. Der Menschensohn und der Gottessohn sind aber für jüdisches Verständnis auch Menschen. Das heißt, der Gottessohn, so würde ein Jude immer assoziieren, das ist doch das, was wir im Psalm 2, Vers 7 haben. An dem Tag, an dem der Davidide, an dem der König in Israel eingesetzt wird, durch Erwählung von Gott, wird er erhoben in das Amt der Gottessohnschaft. Und in dem gesprochen wird, im Namen Gottes, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Psalm 2, 7, ist der Davidide als Mensch angenommen Sohn Gottes, das heißt Stellvertreter Gottes gegenüber Israel und der Welt zu sein. Für einen Juden ist die Antwort sehr einfach. Wer ist Gott? Gott ist einer. Also der Vater Jesu Christi alleine gebührt Gott genannt zu werden. Er alleine wird angebetet, er alleine wird verherrlicht. Und so sehr der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Christus, der Messias, so sehr sie in herausragender Weise Träger der Offenbarung sind, Träger von Gottes Vollmacht sind, Träger auch der Verheißung sind und erwartet werden, so zögert ein Jude nicht, haben die Apostel auch vor ihrer Christusbegegnung nicht gezögert zu sagen, sie alle sind Menschen. Für Paulus und die anderen fiel erst in der Christusbegegnung, am Auferstehungssonntag oder danach, für Paulus vor Damaskus, fiel es wie Schuppen von den Augen oder 2. Korinther 3, fiel es wie eine Decke von den Augen, dass sie nämlich sahen, dass all ihre Erwartungen an den Messias, den Menschensohn, den Gottessohn von Gott weit übertroffen werden. In all diesen Messias-Titeln haben wir in der Tat ein reiches Material an Hoffnungen und Verheißungen für Israel. Aber was sie alle nicht hergeben, diese Titel, ist die Einzigartigkeit, ist die Göttlichkeit, Denn dies alles erwartete ein Jude weder vom Menschensohn noch vom Sohn Gottes gleich Davididen, König über Israel. Sie waren nicht einzigartig, sondern sie wurden erwählt, um für eine bestimmte Funktion da zu sein, Gott zu verherrlichen, als erhöhte Menschen. Jetzt die spannende Frage, wie konnten die ersten Christen denn dann die Einzigartigkeit Jesu Christi, die sie erkannt hatten in der Auferstehung, wo nicht vorher, wie konnten sie die denn überhaupt nur denken, geschweige denn verkündigen? Es war eine andere Linie alttestamentlicher Tradition, die ihnen zusätzlich zu den Messias-Titeln die Göttlichkeit Jesu überhaupt erst denkbar machten und dann auch begreiflich und aussagbar machten. Nämlich die alttestamentlichen Traditionen, die von Gottes Wort und von Gottes Weisheit redeten. Bildreich, und wir haben hier unter Traditionsgeschichte in der unteren Hälfte dieses Querformates eine Fülle von Stellen, die wir zu Hause in Ruhe noch einmal uns vergegenwärtigen können. Eindrücklich und bildreich wird in Sprüche 8, in Sirach 24, in Weisheit 7 und an all den in Klammer angegebenen Stellen zum Wort Gottes nämlich gesagt, dass Gottes Weisheit als seine eigene Weisheit, die er hatte, bei ihm war von Anfang an. War die Weisheit Gottes göttlich? Natürlich, es war ja seine eigene Weisheit. Das Wort Gottes war bei ihm, bei seiner Schöpfung. War das Wort Gottes göttlich? Natürlich, es war das unmittelbar von Gott gesprochene Wort, das Schöpferwort. Und Gott sprach und es geschah. Ja, es konnte in der Weisheitstradition die Freude an Gottes Weisheit so überschwänglich beschrieben werden, dass man durchaus davon sprechen konnte, dass die Weisheit wie ein Kind bei ihrem Vater ist und spielt vor Gott bei der Schöpfung. Nun hätten Juden niemals diese bildhafte Rede der vor Gott spielenden Weisheit so missverstanden, dass es zwei Götter im Himmel gibt, also Gott Jahwe und Gott Sophia, Gott Weisheit. Sondern für jeden Juden war klar, es handelt sich hier um eine übertragene Rede. Die Rede von Gottes Weisheit, die Rede von Gottes Wort wurde nie missverstanden als Zweigötterei, sondern es war immer klar, Gottes Wort gehört zu ihm selber, so wie mein Wort, das ich jetzt spreche, zu mir gehört und unmittelbar vor mir ausgeht. So wie das Wasser zur Quelle gehört, kann die Weisheitsliteratur in den angegebenen Stellen darstellen. So wie auch der Lichtstrahl zur Lichtquelle gehört, so gehört die Weisheit zu Gott, so gehört Gottes Wort unmittelbar zu ihm, hat Teil an seinem Wesen. Aber ist die Weisheit für Israel Gott im Sinne von eine eigene Person, ein Gegenüber zu Gott? Nein. Ist Gottes Wort ein personhaftes Gegenüber für einen Juden? Nein. Und jetzt haben wir die Geburtsstunde der Theologie, wenn denn Theologie bedeutet das demütige Nachbuchstabieren der Offenbarung Gottes mit allen Hilfsmitteln, die wir haben, von unserer Kultur und unserer Sprache her. In dem Zusammenkommen aller Verheißungen, die auf einen Messias, Menschensohn, König in Israel hinlaufen, als der eine Strang. In dem Zusammenkommen dieses Strangs, der die Personhaftigkeit des göttlichen Repräsentanten darstellt. Und andererseits der alten Tradition, die von Gottes Weisheit und Gottes Wort spricht. Mit dieser Tradition ist die Göttlichkeit des Wortes, die Göttlichkeit der Weisheit ausgesagt. Und mit dem Zusammenkommen dieser beiden Verheißungs- und Traditionslinien, dieser Offenbarungslinien, in dem Übereinkommen beider Linien, konnte plötzlich das Unsagbare ausgesagt werden in dem Christusbekenntnis. Er ist das Wort Gottes und als Gottes Wort sein Sohn. Er ist Gottes Weisheit und als die Weisheit der Menschensohn und Christus. Das heißt, so wie man praktisch zwei Bilder hintereinander schieben kann und sie gegen das Licht hält und dann ergibt sich plötzlich ein neues Licht, So war es, als die Decke von den Augen der ersten Judenchristen fiel und sie lasen dieselbe Schrift und schlugen sich an den Kopf und sagten, wie konnten wir es vorher nicht erkennen? Alles war schon bezeugt. Aber da es eben nicht in einem geschlossenen Bild bezeugt war, sondern in diesen beiden Strömen, die nun in der Offenbarungserkenntnis der Auferstehung zusammenflossen, konnten sie plötzlich das Unsagbare aussagen und die Einzigartigkeit als Juden bekennen. Sie konnten Jesus als den Sohn Gottes, als den Kyrios und Herrn bekennen. Mit all den Mitteln, die sie vorher schon hatten, und das ist die Faszination. Die Faszination, wenn wir zum Glauben kommen und wenn wir Christus erkennen, dass wir mit all den Mitteln, die wir mitbekommen haben, an Bildung oder Unbildung, an Kultur oder Nichtkultur, an Zugehörigkeit zu einer Nation, immer noch die Alten sind, denn der Schatz unserer Ausdrucksweise kommt von unserer Herkunft her. Und dennoch können wir etwas Neues aussagen, was uns vorher verschlossen war. Die Faszination also ist, dass das Christusbekenntnis im Neuen Testament ganz und gar im Alten Testament und im jüdischen Glauben gründet. Dass aber unabhängig von der Auferstehungserscheinung Christi kein Mensch diese Spuren im Alten Testament zu dieser Mitte hin verfolgt hat und verfolgen konnte. In der Retrospektive der Christuserkenntnis erschließt sich die Schrift. Maßstab war der auferstandene Christus. Es wurde also nicht gesagt, wie das heute manchmal in der Theologie ist, das Alte Testament gibt vor, wie viel wir von Christus glauben dürfen. Oder eine alttestamentliche Messias-Verheißung für sich genommen und isoliert gesehen gibt vor, was wir von Christus bekennen können. Sondern die ersten Christen machten es umgekehrt. Die Christusbegegnung in Damaskus hat Paulus die Decke von den Augen gerissen. Dann hat er musste die Schriftrolle gar nicht aufrollen, weil er in der Schrift lebte mehr als wir alle. Er hatte die Texte im Kopf, er konnte sie rezitieren. Und er ging die Schrift durch und mit einem Schlag ging ihm ein Licht nach dem anderen auf. Und er war fassungslos, wie konnte ich das vorher alles nicht erkennen, konnte ich es nicht sehen. Wie wurde nun die Auferstehungserkenntnis, wie wurde die Erkenntnis der Einmaligkeit Jesu Christi im Neuen Testament entfaltet? Nun, diejenigen unter uns, die sich die Mühe und Plage gemacht haben, die theologische Diskussion der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte zu beobachten, die waren etwas frustriert. Denn wir haben seit der Aufklärung und mit der Säkularisierung die Tendenz, Christologie möglichst runter zu bestimmen, das heißt also die hohe Christologie traditioneller Dogmatik zu entlarven und sie möglichst klein zu machen. Insofern haben wir mit einer Christologie von unten das Bedürfnis, im Neuen Testament Spuren zu finden. Also wir sage ich jetzt nicht, sage ich in Berufssolidarität, das sage ich nicht aus Überzeugungssolidarität, da gehöre ich auf die andere Seite. Also Spuren im Neuen Testament zu finden, wo man sagt, ja, da war ja Christus noch nicht einzigartig, da war er der Rabbi, wie es viele Rabbinen gab, da war er nur ein Mensch, eben der Mensch von Nazareth, der eben eindrücklich Führungsnatur dort Menschen führte, aber er war nicht mehr. Richtig ist, und das kann man auf diesem Querformat, glaube ich, nachvollziehen, für sich mag es etwas kompliziert sein, aber ich hoffe, dass es für uns jetzt sehr schnell plausibel wird und verständlich wird. Richtig ist in der Tat, dass es Stellen im Neuen Testament gibt, ganz rechts angefangen, die sagen, die Besonderheit Jesu Christi erkennt man an seiner Auferstehung. Römer 1, 3 und 4 sagt sogar, dass er eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht, en dyname, in Macht, aus der Auferstehung von den Toten. Und es ist keine Frage, die Auferstehungserscheinungen, ich habe es eben schon mal gesagt, sind die Geburtsstunde der Theologie, also des Nachdenkens über Christus. Die Auferstehung ist aber nach dem Neuen Testament nicht etwa die Geburtsstunde der Gottessohnschaft. Also nicht Jesus ist ins Kerygma auferstanden, wie Bultmann sagte, und damit besteht seine Besonderheit eigentlich nur in unserer Wertschätzung, in unserer Verkündigung. Ohne unsere Verkündigung, ohne unseren Glauben wäre er ein Mensch wie du und ich. Richtig ist, dass nach der Erkenntnis wir sagen können, vor der Auferstehung Jesu hat so gut wie niemand seine wahre Würde erkannt. Am wenigsten der Zwölferkreis. Wenn einer Jesus sah, wie er war, dann zum Beispiel der blinde Bartimäus, der vorhin schon einmal hier im Bilde war, der hatte schon den Davidsohn in seiner wahren Würde erkannt, wo andere ihn beschwichtigen wollten, er solle den Davidsohn doch nicht belästigen. Aber der Zwölferkreis lief davon, treu blieben nur die Frauen am Kreuz. Und jetzt mögen die Männer nicht einwenden, die haben wahrscheinlich gedacht, sie würden nicht verfolgt. Das ist eine billige chauvinistische Entschuldigung. Es bleibt dabei, wir haben als Männer versagt und die Frauen wurden auch der Auferstehungsbotschaft als erste gewürdigt, die nämlich in ihrer Anhänglichkeit, wenn auch genauso verzweifelt, ans Grab gingen, koste es, was es wolle. Insofern also ist es richtig, Menschen haben vor der Auferstehung die wahre Bedeutung Jesu nicht verstanden. Das ist wahr. Aber das Neue Testament sagt nicht etwa, Jesus wurde erst durch die Auferstehung, die Auferweckung durch Gott, mehr als ein Mensch wie du und ich. Insofern haben wir Markus 1, 9 bis 11 als die zweite Stufe. Wenn wir fragen, ab wann war es denn evident, dass er einzigartig ist, dann bekennen alle Evangelien, spätestens bei der Taufe Jesu war es objektiv evident. Denn es öffnete sich der Himmel und Gott, der Vater, hat sich mit seinem Sohn identifiziert, Markus 1, 9 bis 11. Diejenigen, die die Theologie wieder etwas kennen der letzten zwei Jahrhunderte, haben aber noch im Ohr, dass man dann gerne sagte, bei der Taufe wurde Jesus, der Sohn von Josef und Maria, ganz normal geboren, adoptiert zum Sohn Gottes. Und vollmundig zitieren dann Neutestamentler, schließlich heißt es ja mit Psalm 2,7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dies aber erklingt bei der Taufe nach Markus gar nicht. Psalm 2,7 wird gar nicht vollständig zitiert, sondern Jesaja 42, 1 folgende, an dir habe ich wohlgefallen. Psalm 2,7 kann im Neuen Testament, und Lukas tut es, weil er es unbedenklich tun kann, ich erkläre gleich warum. Er zitiert Psalm 2,7, heute habe ich dich gezeugt, und weiß aber, das hat nichts damit zu tun, dass er vorher ein Mensch wie du und ich war, sondern er ist der einmalige Sohn Gottes. Aber bei Markus in Markus 1 geht es gerade nicht darum, dass Markus als ältester Evangelist, der er wohl ist, davon ausgeht, Jesus ist geboren wie du und ich, wurde einzigartig durch die Adoption in der Taufe. Denn womit beginnt das Markus-Evangelium? Ich habe es für zu Hause noch einmal ausführlich hingeschrieben. Markus 1, Vers 2 wird das Malachi-Zitat und anschließend das Jesaja-Zitat genommen und es wird abgewandelt. Da, wo bei Malachi und Jesaja Gott von seinem eigenen Kommen spricht und davon spricht, dass er seinen Boten vor sich selbst in seinem Weg herschickt, wandelt Markus nun ab und sagt, hier heißt es, ich sende meinen Boten, spricht Gott, der Vater, vor dir her. Das heißt, Markus eröffnet sein Evangelium genau wie das Johannesevangelium im Himmel. Der himmlische Vater spricht lange vor dem Jahre Null zu seinem Sohn, die Verheißung meines Kommens wird dadurch wahr, dass du den Weg dort gehen wirst, dass du kommst. Das Kommen Gottes ist das Kommen Jesu. Richtig aber ist, dass Markus sagen will, schon von der Taufe an war es evident, dass Jesus einzigartig ist, anders als alle Menschen. Und im Kontrast dazu ist es fast unerträglich, wie die Gegner Jesu, ja wie seine eigene Familie, wie seine eigene Heimatstadt, ja am unerträglichsten, wie der Zwölferkreis blind ist und Jesus mit Jeremia und Jesaja Worten ihnen sagt, habt auch ihr Augen und seht nicht, habt auch ihr Ohren und hört nicht. Er verzweifelt an dem Unglauben seiner eigenen Jünger, die das Persongeheimnis Jesu nicht erkennen. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Insofern ist es uns vertraut, dass Lukas und Matthäus nicht erst in der Wüste beginnen, sondern eine Vorgeschichte bieten. Und hier ist es nun ganz klar in Lukas 1 und in Matthäus 1, dass das Besondere der Person Jesu, seine Einzigartigkeit, schon erkennbar ist, offenbart wurde von Gott mit seiner Geburt, ja schon bei der Geburtsankündigung. Verkündigung. Er, der Sohn Davids, der geboren werden soll, ist in Wahrheit der Sohn Gottes. Wir haben zwei Stammbäume bei Matthäus und bei Lukas. Matthäus 1, Lukas 3. Beide laufen auf die Mutter Jesu hin. Und es wird dann nur, also die laufen auf Josef hin, Entschuldigung, und die Leiblichkeit läuft nur auf die Mutter hin, Entschuldigung. Sie laufen auf Josef hin, die Leiblichkeit auf die Mutter hin. Und es wird bei beiden vorausgesetzt, dass Josef nicht der leibliche Vater ist, sondern er, der den Stammbaum einbringt, der Adoptivvater ist. Mit meinen Studenten genieße ich immer die Situation zu sagen, was trägt denn dieser Stammbaum aus? Es ist, glaube ich, noch heute so bei Adligen, dass ein Stammbaum immer über die männliche Linie geht. Die endet aber bei Josef und dann wird gesagt, er wurde gehalten als ein Vater Jesu, soll heißen, er hat Jesus adoptiert. Ist das nicht eine Verlegenheit? Es ist keine Verlegenheit. Es ist genau das, was die Überbietung alttestamentlicher Tradition bedeutet. Wie war das bei einem Nachkommen Davids? Ein Nachkomme Davids, Psalm 2,7, war Davidide von Geburt, leiblich. Er kommt von David leiblich her. Was passierte am Tag seiner Intronisation? Am Tag seiner Intronisation wurde er adoptiert zum Sohn Gottes. Was ist bei Jesus in Überbietung zu allen Davididen? Jesus wird nur adoptiert zum Sohn Davids von seinem Vater Josef, den Adoptivvater. Denn was ist er von Natur? Was ist er von Geburt? Was ist er von Herkunft? Von Herkunft ist er Sohn Gottes. Beide Stammbäume also laufen nicht in Verlegenheit auf den Adoptivvater hin und liefern gar keine Grundlage, sondern beide bezeugen die Einzigartigkeit Jesu. Er ist der einzige Davidide, der adoptiert werden muss, weil er von Natur Sohn Gottes ist und nicht Sohn irgendeiner menschlichen Herkunft. Von der Geburt an ist es evident, wer Jesus ist. Und schließlich die letzte Stufe. Wie kommen die ersten Christen eigentlich auf die Vorstellung, dass Jesus existierte, bevor er am ersten Weihnachtsfest in Bethlehem geboren wurde? Warum war das denn notwendig und kann man es heute nicht einfach lassen, weil die Präexistenz Jesu so schwer zu vermitteln ist? Nein, es war für die ersten Christen denknotwendig, Jesus auch als präexistent zu erkennen. Warum? Das, was er in seinem Leben, das, was er in seinem Kreuz zum Heil für die ganze Welt gewirkt hat, hätte kein Mensch wirken können. Und wenn wir in der Württembergischen Synode vor einiger Zeit, das war nicht die letzte, wenn wir in der feministischen Theologie die Diskussion haben, das Blut eines Menschen kann doch keine Sündenvergebung bewirken, ein anderer kann doch nicht Schuld für mich aufnehmen, haben Sie recht. Kein Mensch kann Sünden tragen. Wer will für einen anderen Sündenschuld auslösen? Wer kann die Seele eines anderen auslösen? Die Psalmen und Hiob sagen, das geht nicht. Kein Mensch kann für einen anderen Sünden und ein verwirktes Leben auslösen. Dies kann nur Gott selbst. Der Kreuzestod eines Menschen Jesu von Nazareth hätte keine Heilsbedeutung. Er hätte nur eine Vorbildsfunktion. Und ich will das nicht herunterspielen, weil mich das Martyrium von Paulus und Petrus, weil mich das Martyrium der alttestamentlichen Propheten, aber auch der Christen bis in die Gegenwart hinein tief beeindruckt. Es beschämt einen, es leitet einen an und es erschüttert einen in der Mittelmäßigkeit des eigenen Alltags. Heilsbedeutung hat das Leiden aber nicht. Auch nicht das Leiden des Apostels, das er vollendet in Kolosser 1. Er sagt nicht, dass das Heilsbedeutung hat. Heilsbedeutung hat nur das Leiden Christi. Warum? Das Geheimnis des Kreuzes Jesu liegt alleine darin, dass Gott selbst ans Kreuz gegangen ist in seinem Sohn. Deshalb nur ist der Sühnetod ein wirksamer Sühnetod, weil es Gott selbst ist, der die Schuld auf sich genommen hat. Nur er kann ein verwirktes Leben neu erschaffen. Dies kann kein Mensch. Und insofern war es unausweichlich, dass die ersten Christen das Gottsein Jesu erkannten. Und wenn wir sagen, die Göttlichkeit Jesu wurde erkannt auf dem alttestamentlichen Hintergrund von Wort Gottes und Weisheit, wissen wir auch, warum es unweigerlich sofort erkannt wurde. Dann war er auch bei der Schöpfung dabei. Warum? Nun, wenn Jesus das Wort Gottes ist und Gott sprach und es geschah, durch wen hat er denn dann die Welt erschaffen? Durch sein Wort. Und wer ist Jesus? Er ist das Wort Gottes. Die Schöpfungsmittlerschaft ist also dogmatisch unweigerlich verbunden mit der Erkenntnis der Einzigartigkeit Jesu Christi. Wenn wir uns dann mit Theologie beschäftigen der Neuzeit, dann kommt immer, bis in die Darstellung von dann jetzt die aktuellen, dann kommt immer die Ausrede, naja, das mit der Präexistenz Jesu, das mit der Schöpfungsmittlerschaft Jesu, das ist ja spät, das ist Johannesevangelium. Und dann versucht man natürlich mit Gummizug das Johannesevangelium möglichst noch ins zweite Jahrhundert rüberzuziehen, um zu sagen, das hat nun mit Jesus gar nichts mehr zu tun, da sind ja mehr als 70 Jahre dazwischen. Es mag das Johannesevangelium das jüngste sein, also am Ende des ersten Jahrhunderts entstanden, aber alles das, was der Johannesprolog voraussetzt, dass nämlich Jesus existierte vor seiner Geburt, dass er als der Sohn Gottes auf die Welt gesandt wurde, ja, dass durch ihn die Welt erschaffen wurde, finden wir nicht am Ende erst des ersten Jahrhunderts. Wir finden es auch nicht erst in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Wir finden es bereits in der Korrespondenz des Paulus, 1. Korinther 8, Vers 6, ich habe es uns zitiert. Ein Zitat, das Paulus bietet, 1. Korinther 8, Vers 6, auf dem Querformat. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Es mag sein, wir haben diesen kleinen Vers bisher überlesen, denn der Zusammenhang ist ein ganz anderer. Es geht um Ethik, es geht um die Frage, was darf man essen, Götzenopferfleisch, ja oder nein und unter welchen Voraussetzungen. Das heißt, in einer ethischen Diskussion führt Paulus ein Glaubensbekenntnis an, das so selbstverständlich ist, dass er es Anfang der 50er Jahre nicht mehr zitieren muss. Habt ihr aber erkannt, was hinter diesem Glaubensbekenntnis steht? Ich habe es ja extra untereinander geschrieben. 1. Korinther 8, Vers 6 ist eine Entfaltung des alttestamentlichen Bekenntnisses zu dem einen Gott. Ein Gott, ein Herr. Das ist das Bekenntnis Israels. Und für Israel natürlich ist klar, Jahwe ist der eine Gott und der eine Herr. Es sind nur zwei Titel für den einen. Hier aber haben frühe Christen es so formuliert: Das Bekenntnis zu dem einen Gott gilt dem Vater, aus dem alles ist und zu dem hin alles ist. Und es gilt dem einen Herrn, dem einen Kyrios, Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn. Hier ist etwas Ungeheuerliches geschehen, für uns als Heidenchristen vielleicht nicht, weil wir so groß geworden sind, für Judenchristen aber war das eine Revolution. Dass nämlich hier das Bekenntnis zu dem einen Gott auf zwei Personen bezogen wird. Gott Vater und Gott Sohn. Wann ist dieses Bekenntnis entstanden? Nicht im zweiten Jahrhundert. Es ist in den 30er und 40er Jahren entstanden. Das heißt in den ersten 20 Jahren nach der Auferstehung Jesu. Bei Studenten muss ich mit so Zahlen immer vorsichtig sein. In dem Kreis, und wenn wir uns beide nehmen, da können wir uns vertrauensvoll angucken und sagen, wissen wir noch, was vor 20 Jahren war? Nicht? Das wissen wir wohl. Da haben wir manchmal sogar noch Wortlaut in Erinnerungen. Einzelereignisse könnten wir wiederholen. Nicht? Vor 20 Jahren ist für erwachsene Menschen nicht so furchtbar viel. Das ist eine relativ knappe Zeitspanne. Soll heißen, die gesamte Christologie des Neuen Testamentes ist in den ersten beiden Jahrzehnten nach Kreuz und Auferstehung nicht nur angedacht worden, sondern entfaltet worden. Und das, was Johannes in seinem Evangelium in aller Breite entfaltet, das, was der Johannesprolog in überschwänglicher Weise sagt, dass Jesus als das Wort Gottes bei Gott war in Ewigkeit, durch ihn die Welt erschaffen war, wurde nicht erst am Ende des ersten Jahrhunderts von einem späten Verfasser erfunden. Er bringt nur ausführlich zur Geltung, was schon die ersten Hymnen und Bekenntnisse gesagt haben. Wir alle kennen auch ergänzend Philipper 2, den großen Philipperhymnus, dass der, der in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Mensch wurde. Die Präexistenz Jesu als das früheste Bekenntnis, als man einmal erkannt hat, wer der ist, der gekreuzigt und auferstanden ist. Ich möchte, damit wir es an einem Buch etwas festmachen, gerne das Johannesevangelium in dieser Hinsicht kurz noch einmal skizzieren, indem ich auf Besonderheiten der einzigartigen Christologie hinweise. Ich nehme den ersten Abschluss, Johannes 20, 30 und 31, in dem der Evangelist sagt, dass es natürlich noch viel mehr Zeichen zu berichten gäbe, die Jesus getan hatte, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Nun aber 31, wozu hat er das geschrieben, Johannes 20, 31, was er geschrieben hat? Dieses aber ist geschrieben, damit ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende das Leben habt in seinem Namen. Wozu ist das ganze Evangelium geschrieben? Wozu wird Theologie betrieben? Wozu die Lebensleistung des Evangelisten? Nun, Theologie und Verkündigung sind für Johannes einzig und alleine Christologie. Theologie kennt er nur als Christologie. Das heißt, alles das ist geschrieben, dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Dass ihr es glaubet im Sinne von zum Glauben kommen, und die Sprachform spiegelt beide Varianten, und dass ihr es glaubet im Sinne der Entfaltung, am Glauben bleibt, im Glauben es durchdringt. Dass nämlich Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Können wir das für unser theologisches, für unser evangelistisches, für unser seelsorgerliches Bemühen sagen? Mein ganzes Leben hatte eigentlich, mein ganzer Dienst, meine ganze Verkündigung, nur ein Thema, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Oder geht es uns nicht doch wie den Gegnern des Paulus und wie den Gegnern des Johannesevangeliums, dass wir vielmehr eine Christus-Plus-Lösung haben? Christus Plus klingt immer gut, nicht? Weil diese Plus-Angebote ja auch neuzeitlich in der Werbung immer geboten werden. Wobei wir auch in der heutigen Werbung immer noch vorsichtig sein müssen. Wenn wo Plus dran steht, ist meistens Minus drin. So war es schon in der Theologie des ersten Jahrhunderts. Wenn jemand mit Plus wirbt, ist meistens Minus drin. Nämlich Christus und Mose war im Johannesevangelium die Losung der Gegner. In Galatien war es Evangelium und Gesetz. Und was ist es bei uns? Christus und menschliche Leistung. Christus und etwas, was zu seinem Heilswerk dazu kommt. Für den ersten großen Evangelisten, den wir hier haben, in dieser vollen theologischen Entfaltung, ist Theologie gleich Christologie. Jetzt ist das für euch eine Freude. Wenn ich das bei Studenten im ersten Semester sage, dann prusten die und gucken so mit Augenschlagen zur Decke und sagen, oh, das kann trocken werden, das wird sehr dogmatisch. Deshalb habe ich gerade Johannes gewählt. Und damit ihr als Glaubende das Leben habt in seinem Namen. Theologie ist immer Christologie. Und Christologie ist immer Soteriologie. Das heißt, jedes Wort von Jesus ist unmittelbar zum Heil von Menschen. Wenn wir von Christus reden, dann geht es um Leben und nicht um Tod. Geht es um Heil und nicht um Unheil. Damit sage ich nicht, dass es keinen Tod und kein Unheil gibt. Aber was wir im Namen Jesu zusprechen dürfen, ist das, was Leben weckt und was Menschen Heil bringt. Und ich wähle gerade deshalb Johannes aus. Nicht nur für die Studenten, sondern auch für uns. Weil der Lebensbegriff bei Johannes in einer faszinierenden Weise schillert. Was meint Johannes eigentlich mit Leben? Was meint Jesus mit Leben im Johannesevangelium? Nun natürlich ewiges Leben. Leben über das Sterben hinaus. Ewiges Leben, das hier schon erfahrbar wird. Ewiges Leben als Gottesgemeinschaft. Also ein Lebensbegriff, der hoch theologisch ist, der hoch qualifiziert ist. Es geht immer um ewiges Leben, nicht einfach um nackte Existenz, nicht um Bios, sondern immer um erfülltes, eschatologisches, heilvolles Leben mit Gott. Aber dieses theologisch so aufgeladene, an Gott der Ewigkeit orientierte Leben ist bei Johannes wie bei keinem anderen Evangelisten zugleich ein Leben, das den Menschen unmittelbar betrifft. Die sieben Ich-Bin-Worte oder das Gespräch Jesu mit der Samaritanerin in Johannes 4 knüpft unmittelbar an die Bedürfnisse der Menschen an, an Lebenshunger und Lebensdurst. Und hier geht es nicht um Wissensdurst, akademische Aufklärungsbedürfnisse, sondern bei der Samaritanerin ging es um Lebensdurst, den sie versuchte auf ihre Weise zu befriedigen, um immer wieder enttäuscht zu sein, als hätte sie Salzwasser getrunken anstatt Quellwasser. Es geht um einen existenziellen Lebenshunger. Und es wird von Jesus gesagt, dieses ewige Leben, das darin besteht, dass wir ihn als Leben erkennen, als den Sohn Gottes, befriedigt Menschen im Hier und Jetzt in tiefster Weise. Es münden alle sieben Ich-Bin-Worte in Verheißungen ein, die sagen, der, der an mich glaubt und mich als Lebensinhalt erkennt, der erkennt, dass ich und der Vater eins sind und er im Wir mit mir auch im Wir mit dem Vater ist, der wird ganz gewiss niemals mehr Durst und Hunger leiden. Spiegelt das unsere Verkündigung wider? Hohe Christologie? Da wird Ewigkeit, Herrlichkeit Gottes zum Thema gemacht in Jesus Christus. Christus alleine Inhalt unserer Predigt. Auf eine solche Weise, dass Außenstehende ahnen, mein Lebenshunger, mein Lebensdurst, meine Sehnsucht nach Liebe ist hier unmittelbar angesprochen. Versteht ihr? Es ist dieser Doppelaspekt im Johannesevangelium. Es ist dieser Doppelaspekt einer neutestamentlichen Christologie, der uns immer wieder neu wachrütteln sollte und uns immer wieder neu anführen sollte und anspornen sollte. Wir reden nicht zu groß von Christus, sodass die Leute nicht mehr mitkommen. Wir reden zu klein von ihm. Je größer wir von ihm reden, desto mehr können ganz weit entfernte ahnen, wovon wir reden. Dass es der Liebe bedarf, um Bilder zu finden, das ist unbestritten. Und welche Liebe hat Jesus im Johannesevangelium zu den Menschen, um sie dort abzuholen, wo sie sind? Dass es durchaus dessen bedarf, dass wir selbst schwach werden und nicht triumphalistisch Theologie und Evangelisation betreiben, können wir von dem Jesus lernen, der zu dieser verunsicherten Frau hingeht und sagt, gib mir zu trinken, ich habe Durst. Der Gottessohn, Gott macht sich schwach, er wird zum Bittsteller. Und über dieses vorsichtige Gespräch zwischen einem Juden und einer irritierten Samaritanerin entspinnt sich plötzlich ein Dialog über wahres Leben, über den wahren Glauben, den wahren Gott und die wahre Befriedigung, bis die Frau Jesus erkennt. Damit wir uns also richtig verstehen, es geht nicht darum, dass wir dogmatischer predigen. Dogmatisch müssen wir auch sein, wie hier, wenn wir unter Fachfrauen und Fachmännern sind. Evangelisation muss Menschen abholen, wo sie sind. Fantasie der Bilder, Fantasie der Träume. Aber es gibt keinen Traum, so irregeleitet er sein mag bei Menschen, der nicht letztlich Zeugnis für eine Sehnsucht nach Gott ist. Denn fast jede Sünde, die wir vorfinden, bei uns selbst und bei anderen, ist eine fehlgeleitete Sehnsucht nach Gott. Diese fehlgeleitete Sehnsucht nach Gott zu erkennen und Menschen dort in ihrer irregeleiteten Sehnsucht abzuholen und ihnen fantasiereich und liebevoll vor Augen zu führen, dass ihre Sehnsucht eine Sehnsucht nach Christus ist, obwohl sie dies zunächst mit Lachen und Spott kommentieren mögen. Dies in der Tat wäre die Liebe und Fantasie Jesu und des Johannes in seinem Evangelium. Und in der Tat, es ist genau das Johannesevangelium, das deshalb auch das zum Glauben kommen in einer unvergleichlich überschwänglichen Weise beschreibt. Matthäus könnte man noch missverstehen, wenn er sagt, dass wir werden sollen wie die Kinder, um ins Königreich Gottes zu kommen. Da sind wir Matthäus 18 versucht zu sagen, also strengen wir uns mal an, wie wird man wie ein Kind? Nun, heute Abend, nachdem ihr sagt, jetzt reicht es, jetzt gehen wir ins Bett, können auch gestandene Herren noch mal kindisch werden. Aber das ist nicht gemeint in Matthäus 18. Das ist ja nicht der Punkt. Sich selbst demütig geben, das Spielen, dieser schwäbische Satz in der Demut macht mir so schnell keiner was vor. Das ist ja nicht gemeint von Jesus. Wir könnten bei Markus hören, dass wir die Königsherrschaft Gottes, Markus 10, 13 folgende in der Kindersegnung, nur empfangen können wie Kinder. Aber so verschlagen wie wir sind, dann sagen wir wieder, wie können wir uns so kindisch stellen, dass wir wie Kinder empfangen? Im Johannesevangelium redet Jesus so eindeutig, dass es kein Ausweichen mehr gibt. Wie kommt jemand zum ewigen Leben? Indem er wie ein Kind wird? Indem er es einübt, als Kind zu empfangen? Nein, indem er aus Gott geboren wird. Und da meine Studenten schon immer wieder strahlen und sagen, ha, hier haben wir eine Chance für den Synergismus. Denn ein Kind, das im Leib der Mutter liegt, könnte sich auch querlegen. Und dann muss es ja doch durch eigenes Wohlverhalten sich der Geburt fügen. Und insofern haben wir es hier. Ich muss euch enttäuschen, sage ich den Studenten dann immer. Wenn maskulin das Subjekt ist, dann bedeutet dieser Begriff gezeugt werden aus. Und ich genieße in jeder Johannesvorlesung die Sekunde, in der ich zu der folgenden Frage komme. Was habt ihr zu eurer eigenen Zeugung beigetragen? Nicht zur Zeugung eurer Kinder, sondern zu eurer eigenen Zeugung. Ihr wart Empfangende. Ihr wart Empfangende. Und gerade da so vital wie nie. Denn wann haben wir uns intensiver entwickelt als in den ersten Tagen, Monaten unseres Lebens? Aktiv und vital. Wie nie mehr. So wachsen wir heute nicht mehr, sonst würden wir nicht mehr in die Halle gehen. Aber empfangend. Das Bild der Zeugung aus Gott. Und die zweite Beschreibung, Johannes 11. Wie ist es, wenn einer zum Glauben kommt, der einzigartige Christus ihm begegnet? Es ist wie eine Totenauferstehung. Lazarus, komm heraus. Das ist der Ruf der Evangelisation. Lazarus, komm heraus. Wenn wir vor ein Grab hinstehen und sagen, komm heraus, dann passiert A, nichts und B, ist es zynisch für die Hinterbliebenen. Denn ein Mensch kann Tote nicht zum Leben bringen. Evangelisation, die versucht mit menschlichen Mitteln Menschen zu Gottes Kindern zu machen, ist genauso zynisch wie das auf dem Friedhof stehen und brüllen, jetzt kommt mal alle gefälligst bei drei raus. Es wird nichts passieren. Auf jeden Fall passiert nicht das, was wir wollen. Die Würmer können kommen, aber nicht die Verstorbenen. Und dennoch ist der Befehl, ist die Einladung, ist der Imperativ sinnvoll in der Evangelisation und Seelsorge. Wenn es denn der Imperativ Gottes ist. Wenn der spricht und wir in seinem Namen, der selbst der Schöpfer ist, der damals schon die erste Erde erschaffen hat, die erste Welt und die Gestirne, und der gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. Denn dieser selbe Gott, sagt Paulus in 2. Korinther 4, 4 folgende, der ist es auch, der das Licht in unseren Herzen hat aufleuchten lassen. Zum Glauben kommen ist ein Geburtsgeschehen. Zum Glauben kommen ist ein Auferstehungsgeschehen. Wir haben das Privileg, dem einzigartigen Sohn Gottes zur Verfügung zu stehen, der durch unseren Mund das sprechen will, was er bei der ersten Schöpfung sprach, es werde Licht und es ward Licht, und was er sprach, als er die Apostel zu Aposteln machte, dass er in ihnen die Erkenntnis der Einzigartigkeit des Gottessohnes aufleuchten ließ, damit sie es reflektieren. Und Paulus sagt in diesem Zusammenhang, wir erinnern uns, 3 Ende und 4 Anfang vom 2. Korintherbrief, wir sollen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit, die wir im Angesicht Jesu Christi sehen, reflektieren in diese Welt. Und die Einzigartigkeit Jesu Christi wird durch das, was wir sind, im Wir mit Christus, nicht durch das, was wir reden. Durch das, was wir sind, nicht was wir von uns aus an Bedingungen mitbringen. Wird erkennen, dass er, Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Lasst uns weniger reden, im Sinne von Schwäbisch schwätzen, und mehr handeln. Lasst uns nicht nur handeln, sondern sein. Ebenbild dieses einzigartigen Christus, bei dem wir nichts beisteuern, als dass wir dankbar empfangen, um zu reflektieren. Vielen Dank.